Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft im Rendezvous. Der Nationalrat will kein Velohelm-Obligatorium, dafür will er die Autos von Rasern einziehen. Rettet das Lavo ist gerettet. Das Bundesgericht erklärt die Initiative des Umweltschützers Franz Weber für gültig. In Kairo gibt es keine Ruhe. Die Polizei räumt offenbar den Tahrirplatz ein weiteres Mal. Und in 11 Tagen ist alles anders für Micheline Galmire. Dann tritt die Bundespräsidentin und Außenministerin ab. Im Tagesgespräch um 13 Uhr erzählt sie über ihre Jahre im Bundeshaus, über Macht und Ohnmacht und was sie macht als Rentnerin. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Andi Lüscher. Ihr habt die Nachrichtenübersicht.
Der Nationalrat hat die Via Sicura-Vorlage für mehr Sicherheit im Straßenverkehr beraten. Er will nichts wissen von einer Helmtragpflicht für Velofahrer bis zum 14. Altersjahr. Der Ständerat war da anderer Meinung. Verzichten will der Nationalrat auch auf ein Mindestalter für das Velofahren. Das sei Sache der Eltern. Hingegen hat der Nationalrat beschlossen, dass für Berufschauffeure und für Lernfahrten künftig die 0-Promille-Grenze gelten soll. Weitere Beschlüsse: Bei Autos muss auch tagsüber das Licht eingeschaltet sein und es soll keine obligatorischen Sehtests geben für über 50-jährige Autofahrer. Zudem soll die Einziehung von Fahrzeugen nach Raserdelikten klarer geregelt werden. Die Vorlage geht zurück an den Ständerat. Die eidgenössischen Räte haben sich beim CO2-Gesetz geeinigt. Der Nationalrat hat die letzte Differenz zum Ständerat bereinigt. Wenn Autoimporteure Modelle einführen, die übermäßig CO2 ausstoßen, müssen Bußen bezahlt werden. Und diese Gelder gehen in einen Fonds für Projekte des Agglomerationsverkehrs und werden nicht der Bevölkerung zurückerstattet. Die nun beschlossene Revision des CO2-Gesetzes gilt als indirekter Gegenvorschlag zur Initiative der Umweltorganisationen. Die Waadtländer Stimmberechtigten können über die dritte Version der Initiative «Rettet das Lavo» abstimmen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von Initiant Franz Weber gutgeheißen und den Entscheid des Waadtländer Kantonsgerichts annulliert. Das Gericht hatte vor rund einem Jahr die Initiative für ungültig erklärt, wie auch schon die Waadtländer Kantonsregierung. Die Initiative will, dass im Weingebiet Lavo Neubauten nur unter größeren Einschränkungen möglich sind. Das Lavo gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gegen das geplante Asylzentrum in der Aargauer Gemeinde Bettwil haben knapp 10'000 Personen eine Petition unterzeichnet. Darin wird die Kantonsregierung aufgefordert, sich beim Bund gegen das Zentrum einzusetzen. Das geplante Zentrum für 80 bis 100 Asylsuchende sei zu groß für das 560-Seelendorf, sagen die Bettwiler. Vertreter des Gemeinderates und eines Bürgerkomitees übergaben die Petition am Vormittag der Aargauer Regierung. Der starke Franken und das kriselnde Europa wirken sich weiterhin negativ auf den Schweizer Außenhandel aus. Dies vor allem bei den Importen. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese im November um fast 7% eingebrochen. Die Exporte konnten sich mit knapp 1% noch leicht im Plus halten. Deutliche Einbußen gab es bei den Exporten der Papier- und der grafischen Industrie. Die Uhrenindustrie andererseits konnte ihre Exporte deutlich steigern. Der irakische Ministerpräsident Nouri al-Maliki hat damit gedroht, zurückzutreten. Damit will er durchsetzen, dass sein Stellvertreter Salih al-Mutlak entlassen wird. Ein Parteigenosse al-Mulakis erklärte gegenüber einer Tageszeitung, der Regierungschef habe gesagt, wenn das Parlament al-Mutlak nicht das Vertrauen entziehe, werde er selbst innerhalb von 2 Tagen sein Amt niederlegen. Al-Mutlak hatte vor einigen Tagen erklärt, al-Maliki sei ein schlimmerer Diktator als Saddam Hussein. Gestern war zudem Haftbefehl gegen den irakischen Vizepräsidenten Tariq Hashemi erlassen worden. Er sei möglicherweise in terroristische Aktivitäten verwickelt, begründet die Regierung. In Kairo gehen ägyptische Sicherheitskräfte weiter hart gegen Demonstranten vor. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wollen sie den Tahrir-Platz räumen und setzen dazu Schusswaffen, Schlagstöcke und Tränengas ein. Ob es weitere Tote gab, ist nicht bekannt. Kairo erlebt derzeit die größten Unruhen seit dem Volksaufstand im Februar, als Präsident Mubarak gestürzt wurde. Die Demonstranten wollen, dass auch der Militärrat die politische Macht aufgibt. Die Regierung Südkoreas hat dem nordkoreanischen Volk ihr Beileid bekundet zum Tod des langjährigen Herrschers Kim Jong-il. Eine offizielle Delegation werde aber nicht an die Trauerfeierlichkeiten in Pyongyang entsandt, das erklärte der südkoreanische Vereinigungsminister.
12.36 Uhr gleich, Sie hören die DRS-Mittagsinformationen am Dienstag. Immer weniger konkrete Maßnahmen auf dem Weg zu einer Via Sicura. Eigenverantwortung statt mehr Gesetze heißt die Losung. Doch reicht das? Der Bericht aus dem Bundeshaus und der Blick dorthin, wo es gefährlich ist, auf die Straßen. Weitere Themen bis um eins. Ein Meilenstein der Vertragspolitik jubilieren die Gewerkschaften und meinen den neuen Temporär-GAF. Doch was bringt das Papier? Dann Heulkrämpfe, Schluchzen in Nordkorea nach dem Tod Kim Jong-ils. Was ist echt, was inszeniert? Und
die Schulräume sind klein, sicherer zieht bei den Fenstern rein. Eine Fenstersanierung würde wahrscheinlich anstehen. Viel Energieverbrauch.
Ja, der Zahn der Zeit nagt an vielen Schulhäusern. Besonders problematisch ist es in Biel. Von dort die Reportage. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.750 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2182 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,12 Rappen. Das Wetter. Der Schnee hat am Morgen vielerorts in der Schweiz zu prekären Verkehrsverhältnissen geführt. Allein im Kanton Zürich ereigneten sich laut der Polizei rund 40 Unfälle. Auf den Autobahnen A1 und A2 in den Kantonen Aargau, Solothurn und Luzern kam es zu längeren Staus. Und so geht's wettermäßig weiter. Im Norden fällt am Nachmittag weiterhin Schnee, vor allem in den Alpen. Unterhalb von 400 bis 800 Metern kann der Schnee vorübergehend auch in Regen übergehen. Ganz im Süden ist es meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 0 und 4 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag geht es im Norden mit vielen Wolken weiter und zeitweise fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze steigt auf 500 bis 1000 Meter. Im Süden ist es mit Nordföhn vor allem am Donnerstag ziemlich sonnig. Im Norden werden 2 bis 6 Grad erreicht und im Süden bis 8 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz bleibt die Axenstrasse zwischen der Verzweigung Altdorf und Sisikon in beiden Richtungen bis voraussichtlich 13.30 Uhr gesperrt. Es wird empfohlen, über die A4 Verzweigung Rütihof via A2 Verzweigung Altdorf zu reisen.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Vision Zero hieß die Idee vor über 20 Jahren. Keine Todesopfer mehr auf Schweizer Straßen. Via Sicura heißt das Projekt heute. Der Nationalrat hat das stark abgespeckte Paket nun verabschiedet. Statt auf null wollen die Politiker die Zahl der Straßenopfer um ein Viertel reduzieren auf etwa 250. Wie der Nationalrat das erreichen will, weiß Katrin Hug im Bundeshaus.
Geht es um Straßenbußen, Autosicherheit und Selbstverantwortung, ist eine lange Debatte garantiert. So auch bei Via Sicura. 6 Stunden wurde gestern und heute diskutiert. So kurz vor Weihnachten kam es dem einen oder anderen Parlamentarier plötzlich in den Sinn, noch kleine Geschenke machen zu wollen. Zum Beispiel SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Er wollte Geschwindigkeitsüberschreitungen von 5 Kilometern von der Strafe befreien.
Meine Damen und Herren, Sie haben heute Gelegenheit, unseren 4 Millionen Autofahrern ein riesiges Weihnachtsgeschenk zu bereiten.
Doch davon wollte der Rat nichts wissen. Via Sicura ist auch als Gegenvorschlag zur Initiative zum Schutz vor Rasern gedacht. Wer zum Beispiel mit 70 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone rast, dem droht Gefängnis von bis zu 4 Jahren. Völlig unverhältnismäßig, fand Walter Wobmann, SVP.
Wenn jemand aus anderen Gründen grob fahrlässig einen Unfall verursacht, sogar mit tödlichen Folgen, muss er nicht zwingend ins Gefängnis. Das kann es doch nicht sein, da stimmt doch etwas nicht mehr.
Verkehrsministerin Doris Leuthard verteidigte die Maßnahme. Gerade Raser seien eben häufig uneinsichtig.
Und dass dann die Gerichte mal sagen, es ist fertig, die Chance ist vertan, sie wandern ins Gefängnis, das scheint mir nicht mehr als richtig zu sein.
Zweite umstrittene Maßnahme gegen Raser. Gerichte sollen das Auto eines skrupellosen Fahrers einziehen dürfen. Das brauche es, um Wiederholungstaten zu verhindern, so die Befürworter. Chantal Galladay, SP.
Und wenn wir bedenken, dass gewissen jüngeren Männern, sage ich jetzt mal, das Fahrzeug wichtiger ist, das Auto wichtiger ist als ihre Freundin, dann können wir auch hoffen, dass dieser Artikel vielleicht noch ein bisschen eine präventive Wirkung entfalten könnte.
Das gehe doch nicht, warnte Max Binder, SVP. Denn häufig gehöre dem Raser das Auto gar nicht.
Oft ist es das Fahrzeug der Eltern, oft ist es geleast oder auch entwendet.
Doch Bundesrätin Leuthard beruhigte. In Leasingfällen werde es dem Inhaber zurückgegeben, das Auto der Eltern werde nicht eingezogen. Und das Einziehen werde wenig zur Anwendung kommen.
Es ist natürlich ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit, aber eben ein gerechtfertigter.
Die Stiftung der Straßenopfer Roadcross ist mit den Verschärfungen in Bezug auf die Raser zufrieden. Ob sie ihre Initiative aber zurückziehen wird, lässt sie offen. Weitere umstrittene Entscheide des Nationalrats. Ein Velohelm-Obligatorium soll es nicht geben, ein Mindestalter fürs Velofahren auch nicht. Autofahrer über 50 Jahren müssen nicht, wie ursprünglich vorgesehen, zum Sehtest. Von den vielen einschneidenden Maßnahmen, die ursprünglich vorgesehen waren, hat das Parlament also einen großen Teil zusammengestrichen. Und das meist unter dem Stichwort Eigenverantwortung.
Der Bericht von Katrin Hug. Die Politik tut sich also eher schwer damit, schärfere Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr durchzusetzen. Man setzt, wie gehört, vor allem auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit. Was sagt die Polizei dazu? Inlandredaktor Raphael von Matt.
Mehrere Todesopfer bei Unfällen auf Fußgängerstreifen haben die Diskussion neu entfacht. Und die Zahlen beispielsweise aus dem Kanton Bern sprechen eine deutliche Sprache. So gibt es dieses Jahr mit 58 markant mehr Verkehrstote. Thomas Baumgartner leitet die Abteilung Verkehr der Kantonspolizei Bern. Er kennt eine der Hauptursachen für die vielen Unfälle.
Die Erklärung ist, dass Unvorsichtigkeit im Straßenverkehr eine sehr hohe Unfallursache ist und dass dort der Hebel angesetzt werden muss.
Der 49-jährige Jurist beschäftigt sich seit 10 Jahren intensiv mit Verkehrsunfällen. Die Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr habe deutlich zugenommen.
Die Leute lesen zum Teil sogar im Auto oder verschicken SMS, telefonieren, in Akten rumblättern, irgendetwas auf der Mappe, auf dem Beifahrersitz suchen. Das sind alles Handlungen, die extreme Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben.
Aber nicht nur die Autofahrer seien häufig zu wenig aufmerksam, sondern auch die Fußgänger. Laut Thomas Baumgartner ist es sehr gefährlich, unvermittelt auf den Fußgängerstreifen zu treten.
Der Fußgänger hat Vortritt, aber er muss sich immer bewusst sein, dass er auch gesehen werden muss, damit ihm der Automobilist den Vortritt gewähren kann. Ich möchte einfach davor warnen, blind darauf zu vertrauen, dass der Fußgängerstreifen absolute Sicherheit bietet.
Baumgartner und sein Team analysieren jeden Unfall im Kanton Bern. Er weiß, wie man auf die Verkehrsteilnehmer einwirken kann.
Entweder durch Aufklärung, durch Prävention, durch Früherziehung und natürlich diejenigen, die dann Fehler gemacht haben, durch entsprechende Sanktionierung.
Bei den Autofahrern auf Abschreckung zu setzen, also auf höhere Strafen, das bringe wenig.
Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Durchschnittsautofahrer mit dieser Strafandrohung intensiv beschäftigt, weil er ja immer davon ausgeht, dass es ihn nie treffen wird.
Im Kampf gegen Verkehrstote sei das neue Maßnahmenpaket Via Sicura zwar hilfreich. Die Hoffnung, es werde das Problem alleine lösen, sei aber übertrieben.
Allein nur auf ein Gesetz abstützen, um Verkehrssicherheit zu erlangen, geht sicher zu weit.
Natürlich sei es wichtig, dass die Straßen übersichtlich und die Fußgängerstreifen gut markiert und ausgeleuchtet seien. Thomas Baumgartner, der Verkehrs- und Unfallspezialist der Kantonspolizei Bern, baut auf 2 Säulen, um die Sicherheit im Verkehr zu verbessern.
Einerseits auf die Infrastruktur, Andererseits aber auf die ganz wichtige Säule Vorsicht im Verkehr, partnerschaftliches Verhalten, Rücksichtnahme.
Nur wer mitdenke und die anderen Fußgänger, Velo- und Autofahrer als Partner und nicht als Gegner anschaue, komme sicher durch den Verkehr.
Rendezvous auf DRS 1, DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Bisher waren die temporären in Betrieben oft Arbeitnehmer zweiter Klasse, verglichen mit den Festen, die einen Gesamtarbeitsvertrag haben. Doch nun verbessern sich die Arbeitsbedingungen der temporären deutlich. Auf Neujahr tritt nämlich auch für sie ein Gesamtarbeitsvertrag in Kraft, der GAF für temporär Angestellte. Und damit wird ein neues Kapitel in der Sozialpartnerschaft aufgeschlagen. Ein historisches, sagen Arbeitgeber und Gewerkschafter. Charles Lieber.
5 Jahre wurde gefeilscht um viele Details. Vieles war neu, denn noch nie wurde ein GAV ausgehandelt, der in alle Branchen hineinwirkt. 2% der Arbeitnehmenden arbeiten temporär, Tendenz steigend. Vor allem im Bau, der Industrie, immer mehr aber auch in Dienstleistungsbranchen. Gewerkschaften und Arbeitgeber sprechen von einem Meilenstein. Für Georg Staub, Direktor von Swiss Staffing, dem Dachverband der Stellenvermittler, ist der temporäre GAV vor allem ein großer Imagegewinn.
Aus Sicht der Arbeitgeber ist es sehr wichtig, dass wir die Stellung des temporären Mitarbeiters im Arbeitsmarkt der Schweiz besser absichern, als es der Gesetzgeber vorgesehen hat im Arbeitsvermittlungsgesetz. Und das haben wir erreicht.
270.000 Angestellte können nun auf bessere Arbeitsbedingungen zählen, vor allem bei den Mindestlöhnen. Da seien die größten Fortschritte erzielt worden, sagt Vanya Aleva von der Gewerkschaft Unia.
Für uns ist es wichtig, dass in diesem doch prekären Bereich jetzt minimale Bestimmungen festgelegt sind, allgemeinverbindlich geregelt sind und der GAV schließt auch Lücken bezüglich Krankentaggeldversicherung, bezüglich zweiter Säule. Das ist ein wichtiger Fortschritt.
Und auch bei Arbeitszeit, Ferien und erstmals auch bei der Weiterbildung legt der neue GAV Mindeststandards fest, an welche sich alle Firmen halten müssen, die Arbeitskräfte temporär an Unternehmen ausleihen. Allerdings profitieren nicht alle gleich. In der Baubranche zum Beispiel, dort arbeitet ein Großteil der Temporarbeiter, gelten die Bestimmungen für Mindestlöhne nicht. Es gelten, wie auch in anderen Branchen mit einem allgemeinverbindlichen GAV, die Bestimmungen des jeweiligen Branchenvertrages. Noch keine Lösung gibt es in Branchen ohne allgemeinverbindlichen GAV. Dort ist der neue Vertrag nicht bindend. Immerhin haben sich aber rund 40 Unternehmen bereit erklärt, ihre spezifischen Bestimmungen auch auf die temporären Arbeitskräfte anzuwenden, auf freiwilliger Basis. Unbestritten, der GAV für die Temporärbranche schließt eine Lücke. Wie nachhaltig, wird sich aber erst in den kommenden Monaten zeigen, dann, wenn die Wirtschaft stagniert und der Lohndruck wieder massiv steigt. Bei Festangestellten, vor allem aber bei den temporär Angestellten.
In 12 Minuten 1 Uhr. Ja, es sind irgendwie bizarre Bilder. Das nordkoreanische Volk hungernd und unterdrückt weint. Weint im nordkoreanischen Staatsfernsehen um den Tod des Herrschers Kim Jong-il. Schaut man diese Bilder an, fragt man sich, ist diese Trauer echt oder lässt das Regime weinen? Antworten des Journalisten Henrik Borg in Peking, der Nordkorea aus eigenen Reisen kennt.
Ja, Herr Loi, ich habe schon mehrfach das Kim-Mausoleum in Pyongyang besucht, wo der Vater Kim Il-sung aufgebahrt ist und wo jetzt auch offenbar Kim Jong-il demnächst beerdigt werden soll. Und da weinen die Leute Jahr ein, Jahr aus. Und man fragt sich genau diese Frage, ist das echt oder ist das aufgesetzt?
Und zu welchem Schluss kommen Sie?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also im Staatsfernsehen, wenn die Nachrichtensprecherin dort weint, das ist natürlich Propaganda. Aber die Leute sind so indoktriniert vom Kindergartenalter an, dass sehr viele im Moment wahrscheinlich ernsthaft betrübt sind, dass der geliebte Führer verschieden ist.
Sie haben es gesagt, die Gehirnwäsche, die beginne schon sehr früh. Wie setzt sich das im Laufe eines Lebens eines Nordkoreaners fort?
Gut, Sie können diesem Personenkult in Nordkorea nicht entgehen. Ja, die Familie Kim, der ewige Präsident Kim Il-sung und jetzt der geliebte Führer und dann als nächster der dritte in der Dynastie, die sind in den Schulbüchern. Riesengroße Bronzestatuen von Kim Il-sung dominieren alle Plätze in Pyongyang. Selbst wenn Sie übers Land fahren, auf den Felswänden, an den Bergen stehen Slogans, die Kim Jong-il, den großen Marschall, preisen. Sie entkommen dem einfach nicht.
Wird denn das Regime überhaupt kritisiert hinter vorgehaltener Hand oder schweigt man da einfach, auch aus Angst?
Wer kritisiert, merkt sehr schnell, in was für einem Land er lebt. Das ist den Leuten natürlich nicht immer bewusst, bis sie in Konflikt geraten mit der Obrigkeit. Ich habe in Südkorea und auch in China an der Grenze zu Nordkorea auch mit Flüchtlingen aus Nordkorea reden können, die Arbeitslager überlebt haben. Eine unappetitliche Besonderheit dieses Regimes in Nordkorea ist, dass es Sippenhaft gibt. Wenn Sie politisch auffallen, werden nicht nur Sie, sondern Ihre ganze Familie, Kinder und Alte inklusive, in Arbeitslager in den Bergen gesperrt.
Muss man sich denn das vorstellen wie im Stalinismus, dass da ein regelrechtes Spitzelsystem installiert ist?
Ja, es ist nicht nur eine Parallele, die ein guter Vergleich ist, sondern das ganze System ist dem Stalinismus abgeschaut.
Wie sieht es eigentlich aus mit der Medienzensur? Haben die Menschen überhaupt die Möglichkeit, andere Medien als nordkoreanische Staatsmedien zu konsumieren?
Nein. Also ein Vergehen, das sie ins Arbeitslager bringt in Nordkorea, ist das Einstellen eines ausländischen Radiosenders. Die Radios, die sie kaufen können, haben alle einen einzigen Sender eingestellt. Das ist der nordkoreanische Rundfunk. Und wer mit einem eingeschmuggelten Radio aus Südkorea erwischt wird, wo er dann was anderes hört, der wird abgeholt.
Wie viele Menschen sind denn derzeit in Arbeitslagern?
Da gibt es natürlich nur Schätzungen. Amnesty International und andere bemühen sich, aber ehrlich gesagt, man weiß so wenig aus Nordkorea, dass man vielleicht vorsichtig sein sollte bei den Zahlen dort. Es sind sicherlich Hunderttausende, aber niemand weiß es genau.
Das sagt der Journalist Henrik Borg in Peking. In manchen Schulhäusern in Schweizer Städten wird es eng. Es gibt mehr Schulkinder, weil das Wohnen in der Stadt wieder beliebter ist und weil die Bevölkerung insgesamt wächst. Besonders ausgeprägt ist das Problem in Biel. Dort hat es erstens zu wenig Schulzimmer und jene Schulzimmer, die es gibt, sind zweitens oft in Schulhäusern, die man renovieren müsste. Toni Koller.
Fragt man die Kinder, dann zeigt sich, ihnen ist es auch in einem älteren Schulhaus wohl.
Die ist so ein bisschen schon alt, aber
es kommen noch sehr viele Kinder und ich glaube, es gefällt mir auch die Schule.
J'adore ici l'école. Ja, tout le monde est qui nous énerve.
Es hat Platz für Fußballspiele hier.
Man hat Lieblingsfächer und große Pause und Spass daran.
Wenn sich hingegen Erwachsene in der Bieler Schulhauslandschaft umsehen, ist ihnen nicht zum Spassen. Barbara Müller ist Mutter eines Sohnes und Elternratspräsidentin in einem anderen Schulhaus der Stadt.
Also die Schule Rittermatt ist ein sehr schönes Schulhaus. Es ist aus den 50er Jahren denkmalgeschützt, entspricht aber einfach nicht mehr der heutigen Zeit. Die Schulräume sind klein. Sicher zieht es bei den Fenstern rein. Eine Fenstersanierung würde wahrscheinlich anstehen. Viel Energieverbrauch.
Dabei gehört die Rittermatt noch nicht einmal zu dem runden Dutzend Bieler Schulgebäuden, die die Verwaltung als renovationsbedürftig auflistet. Ausgerechnet jetzt, wo die einst gesunde Bieler Stadtkasse ins Defizit gerutscht ist.
Aus meiner Sicht als Mutter hätte man viel eher in Schulsanierungen und Erweiterungen investieren müssen. Das ist irgendwo die Hausaufgaben nicht gemacht worden.
Stimmt, aber das war vor meiner Amtszeit, erwidert der Bieler Bildungsdirektor Pierre-Yves Möschler.
Also während Jahrzehnten hat man diese Schulhäuser nicht gepflegt. Ich muss sagen, dass in den 20 letzten Jahren viel passiert ist, aber wir konnten nicht alles nachholen. Es gibt noch Objekte, die wirklich in einem schlechten Zustand sind.
Dabei ist der Renovationsbedarf älterer Schulhäuser nur ein Problem. Das zweite ist die Demografie. Anders als ländliche Regionen erwarten die Städte steigende Geburtenraten und neu zuziehende Einwohner. Für Biel bedeutet das in den nächsten Jahren ein Sechstel mehr Schulkinder. Und dies, sagt Pierre-Yves Möschler, sei nicht prognostizierbar gewesen.
Wir sind davon ausgegangen in den letzten Jahren, dass die Schülerzahlen gleich bleiben und dass wir ruhig renovieren können ohne zusätzliche Fläche. Was passiert ist, dass erstaunlicherweise in den letzten 2-3 Jahren mehr Leute in der Stadt geblieben sind und in die Stadt gekommen sind mit kleinen Kindern, die bald dann in die Schule gehen. Das heißt, dass wir nicht nur renovierte Fläche brauchen, sondern neue Klassen eröffnen müssen, dass wir bauen müssen, die Schulfläche vergrößern sollten. Und wir können das nicht so, als gewünscht ist.
Um genügend Schulraum zu schaffen, mit neuen Räumen für Kinderbetreuung in der Tagesschule und für die anstehenden Renovationen, bräuchte die Stadt 250 Millionen Franken. Aber eben.
Wenn man die jetzige Finanzlage der Stadt Biel schaut, dann weiß man, man hat nicht das Geld für alles. Genug Schulgebäude oder kleinere Klassen. Jetzt ist die Zeit, wo man Prioritäten setzen muss.
Stichwort Klassengröße. Um finanziellen Spielraum zu gewinnen, erwägt der Bildungsdirektor auch die Vergrößerung der Klassenbestände. Für Elternratspräsidentin Barbara Müller ein unerfreuliches Szenario.
Nein, auf keinen Fall größere Klassen, kleinere Klassen. Man kann besser auf die individuellen Probleme eingehen. Ich möchte nicht sparen an der Bildung.
Und doch wird man in Biel das Wünschbare vom Nötigen zu unterscheiden haben. Harte Auseinandersetzungen in Stadtregierung und Parlament stehen bevor.
Toni Kolle. Und vor 13 Uhr noch diese Geschichte da. Die Klimapolitiker in Durban haben getagt, das Klimaproblem bleibt. Besonders stark leidet das vermeintliche Südseeparadies Tuvalu unter dem Klimawandel. Zurzeit akut, das Süßwasser geht aus. Unser Korrespondent Urs Welterlin.
Echoes of Hope, eine christliche Gruppe, singt an einem Strand von Tuvalu. Hoffnung ist für die Tuvalesen wichtig in diesen Tagen. Es ist fast surreal, dass es hier mitten im Pazifik an Wasser fehlt. Neuseeländische Truppen bringen in riesigen Transportflugzeugen nicht nur Trinkwasser nach Tuvalu, sondern auch Meeresentsalzungsanlagen. Jede Familie hat pro Tag nur einen Kübel Wasser zu gut. Die Situation ist prekär, Gärten sind ausgetrocknet, das Essen wird knapp. Grund für die Lage ist ein Mangel an Grundwasser. Seit Monaten hat es in Tuvalu kaum geregnet. Das war nicht immer so, sagen die Menschen in diesem Gebiet der Welt, das viele Europäer gerne als Südseeparadies bezeichnen. Früher konnte man sich auf die Regenzeit verlassen, eine grüne Vegetation war die Normalität. Für die Menschen von Kiribati, Tuvalu und Fidschi ist der Klimawandel schon lange Realität und eine Bedrohung ihrer Existenz. Vor kurzem meinte der Präsident des Archipels Kiribati, sein Volk müsse wohl auf künstliche Inseln umziehen, wenn es nicht im Meer untergehen wolle. Die ersten Koralleninseln von Kiribati sind bereits vom steigenden Meer überspült worden. Die Wassernot in Tuvalu, aber auch in anderen Inselnationen, führt zwangsläufig auch zu einem Einbruch der Agrarproduktion. Um diese stehe es ohnehin schon schlecht auf vielen Inseln, sagt der Wissenschaftler Alfred Duda, ein international anerkannter Experte für Wasserversorgung.
Global warming that creates sea level rise and the groundwater just comes contaminated with salt.
Die von der Klimaerwärmung verursachte Anhebung des Meeresspiegels führe zu einer Verseuchung des Grundwassers mit Salz. Dadurch sterben Pflanzen ab, von Kokospalmen bis zu Gemüsegärten. Auf verkehrsmäßig gut erschlossenen Inseln wie etwa Fidschi wird die Situation noch verschlimmert, weil Touristen das wertvolle Trinkwasser zum Duschen brauchen. Und ihr Abwasser fließt dann oftmals kaum geklärt in den Boden. Bisher sind die Pazifikstaaten weitgehend auf sich alleine gestellt mit diesen existenzbedrohenden Problemen. Alfred Duda.
These things are beyond the fault of the island nations, and all of us in the world really need to pitch together here to try to help them resolve these issues.
Diese Probleme seien jenseits der Schuld der Inselbewohner. Die ganze Welt müsse dazu beitragen, sie zu lösen. Bald wird es nicht mehr reichen, Wasser und Nahrungsmittel in den Pazifik zu fliegen. Laut einigen Experten könnte es schon in ein paar Jahren zu einer Welle von Klimaflüchtlingen kommen, deren Heimat im Meer versunken ist.
Gleich eins, dann sprechen wir mit einer Frau, die sich zu inszenieren weiß. Auf der Politbühne, aber auch in den Medien. Micheline Calmiret hier als Sängerin. Nur noch ein paar Tage ist die Bundespräsidentin und Außenministerin im Amt Heute ist sie bei uns zu Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Andi Lüscher.
Der Nationalrat will keine Helmtragpflicht und auch kein Mindestalter für das Velofahren. Bei der Beratung der Via Sicura-Vorlage hat er sich zudem dafür ausgesprochen, die Einziehung von Fahrzeugen nach Rasedelikten klarer zu regeln. Die Waadtländer Stimmberechtigten können zum dritten Mal darüber abstimmen, wie das Weingebiet Lavaux besser geschützt werden soll. Das Bundesgericht hat eine entsprechende Initiative als letzte Instanz für gültig erklärt. In Kairo gehen ägyptische Sicherheitskräfte weiter hart gegen Demonstranten vor. Sie wollen offenbar den Tahrir-Platz räumen und setzen dazu Schusswaffen, Schlagstöcke und Tränengas ein.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.